Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Mein heutiger Gast im Care in Action Podcast ist Frau Dr. Melita Sunic. Herzlich willkommen bei Care.
Guten Tag.
Ich freue mich auf unser Gespräch und wie immer gibt es eine kurze Vorstellung von unserem Gast. Melita Sunic ist Jahrgang 1955. Sie hat Publizistik und Politikwissenschaft studiert und war 20 Jahre lang Pressesprecherin und leitende Kommunikationsexpertin des UN-Flüchtlingshochkommissariats. Sie ist selbst 1957 als Flüchtlingskind von Kroatien nach Österreich gekommen, damaliges Jugoslawien nach Österreich gekommen. Und das möchte ich an der Stelle auch sagen, sie ist seit Ende des Jahres auch unser neues Vorstandsmitglied bei Care Österreich. Das freut uns ganz besonders. Frau Dr. Sunic, Sie sind als kleines Kind, ich glaube im Alter von 2 Jahren, damals nach Österreich gekommen. Erinnern Sie sich selbst noch dran oder sind es mehr die Erzählungen der Eltern?
Ich war 1,5. Es sind absolut nur die Erzählungen der Eltern, an die ich mich erinnern kann. Was eine meiner frühesten Erinnerungen ist natürlich das Flüchtlingslager.
Das war in Oberösterreich?
In Oberösterreich, in Steyr. Und ein Care-Paket zu Weihnachten.
Tatsächlich ein Care-Paket, das Sie in Oberösterreich dann bekommen haben.
Wir haben ein Paket bekommen, es war ein amerikanisches Paket, weil, das kann ich rekonstruieren, weil da ein Weihnachtsmann drin war aus Plastik, über den ich mich sehr gefreut habe. Und so ein Corned Beef, so eine Corned Beef Dose, über die sich meine Eltern gefreut haben, aber das gab es in Europa nicht. Nein. Daher schätze ich, es wird wohl ein Care-Paket gewesen sein.
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so. Meine Eltern, die sind Jahrgang 39 und haben mir lang, bevor ich gewusst habe, dass ich einmal für Care arbeiten werde, auch von den Care-Paketen erzählt, die sie bekommen haben als Kinder. Und das Corned Beef, das hat sich in meiner Familie, also zumindest bei meinen Eltern gehalten. Das ist für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, das ist Rindfleisch in Dosen. Und das hat es damals wirklich nicht gegeben. In Österreich haben wir doch nicht bis heute nicht sehr häufig gegessen.
Nein, mir hat es auch als Kind nicht besonders geschmeckt, aber meine Eltern waren froh, weil Fleisch gab es ja nicht so oft.
In Österreich wurden über 1 Million Care-Pakete verteilt. Das ist mit Abstand die höchste Anzahl an verteilten Care-Paketen. Sie haben gesagt, dass Sie und Ihre Familie halt nach Österreich kommen mussten. Können Sie uns ein bisschen sagen, warum Sie damals 1957 geflohen sind?
Anders als später, wo Jugoslawien ein sehr liberaler und offener Staat war, war in den 50er Jahren das noch eine sehr, sehr strikte kommunistische Diktatur. Mein Vater, der übrigens selbst Partisan war, hat sich was anderes vorgestellt für nach dem Krieg. Er hat geglaubt, es wird eine Öffnung geben, so eine Art Sozialdemokratie, eine offene Gesellschaft, und das gab es nicht. Und weil er seinen Mund nicht halten konnte, was ich von ihm geerbt habe, hat er das auch öffentlich kritisiert und ist deswegen bedroht worden, war kurzfristig sogar auf einer Psychiatrie eingesperrt und so. Und dann haben sich meine Eltern entschieden zu gehen. Und Steyr war irgendwie ein logischer Ort, weil meine Mutter, meine Großmutter, damals schon tot, ihrerseits aus Steyr gestammt hat.
Das heißt, er hat seinen familiären Anlaufpunkt aufgegeben.
Und können Sie berühmte kurz, Tante Bertha gab es dort.
Können Sie uns kurz erklären, ein Partisane, was das ist für Leute, die das nicht wissen?
Ja, die deutschen Truppen und die italienischen Truppen haben das jugoslawische Territorium eingenommen und es gab auch so Marionettenregime, vor allem in Kroatien dort. Und dann gab es den Volksbefreiungskampf von Partisanen, und anders als alle anderen europäischen Staaten, die von fremden Armeen von den deutschen Truppen befreit wurden, hat sich Jugoslawien haben selbst befreit durch diesen Partisanenkampf. Ja.
Gut, danke schön. Jetzt ist Ihr gesamtes Berufsleben oder ein großer Teil, ich meine, Sie waren am Anfang auch bei der Wiener Zeitung, haben da das Auslandsressort geleitet, aber der größte Teil Ihres Berufslebens, den haben Sie beim UNHCR verbracht. Glauben Sie, dass Ihre Fluchterfahrung was damit zu tun hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich kannte UNHCR schon als kleines Kind, weil meine Eltern natürlich damit zu tun hatten und weil die die Wohnungen gebaut haben, wo dann die Flüchtlinge aus den Lagern hinaus konnten und in eine Wohnung ziehen. Und auch die erste Wohnung, die wir in Wien hatten, war eine, die vom UNHCR zur Verfügung gestellt wurde. Also das war schon etwas. Und als ich dann das Inserat gesehen habe, dass die eine Pressesprecherin suchen, ich habe gedacht, okay, jemand mit Berufserfahrung, jemand, der Deutsch und Englisch und womöglich eine slawische Sprache kann, jemand, der sich womöglich mit Flüchtlingsfragen befasst hat, habe ich mir gedacht, das passt zu mir in den Handschuh, habe mich beworben und bin dann ein Vierteljahrhundert dort geblieben.
Und der Handschuh hat offenbar optimal gepasst. Das heißt, Sie haben sich wirklich Ihr ganzes Berufsleben lang mit den Themen Migration und Flucht auch von der Kommunikationsseite und auch inhaltlich sehr beschäftigt.
Absolut.
Allerdings nicht nur auf den Balkan beschränkt, sondern global. Im Vorvorjahr 2021 ist im Picus Verlag ein wirklich hochinteressantes Buch von Ihnen erschienen, die von Europa träumen, wie Flucht und Migration ablaufen. Ich darf sagen, auch wenn ich aus diesem Bereich beruflich ebenfalls komme und seit 30 Jahren drin tätig bin, es ist ein berührendes Buch, selbst wenn man sich professionell mit dem Thema auseinandersetzt. Und was sehr, sehr ungewöhnlich ist, jetzt gar nicht so für die Öffentlichkeitsarbeit von CARE, aber insgesamt bei der ganzen Debatte, zu dieser haben wir ja fast alle etwas beizutragen, ist, dass wirklich der Hauptteil des Buches sind die Erlebnisse, und ich sage bewusst nicht die Geschichten von Betroffenen, weil es sind nicht Geschichten, sondern es sind reale Erlebnisse, die dargestellt werden, und zwar von Männern und Frauen aus den klassischen Fluchtländern, also sowohl aus dem westafrikanischen Bereich, aus Nordafrika, Nahe Osten, Afghanistan. Und das geht wirklich unter die Haut, selbst wenn man beruflich damit zu tun hat. Und 2/3 des Buches sind den Menschen gewidmet, die es in Wirklichkeit ganz stark betrifft und die das alles erdulden müssen. Und was mir auch wirklich sehr gut gefällt, ist, dass das Buch und auch Sie selber in Ihren in medialen Auftritten auch immer Lösungen anbieten und nicht nur Ist-Bestände kritisieren und bejammern, was ja eigentlich sehr häufig ist, sondern auch wirklich konkrete Lösungen anbieten. Ich habe mir jetzt gedacht, weil es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, dass wir uns wirklich die Hauptdinge, die man so im medialen Diskurs, im politischen Diskurs, im öffentlichen Diskurs, das muss die Hauptthemen vornehmen, in Form von Annahmen und anhand derer diese komplexe Thematik besprechen. Warum habe ich das so gemacht diesmal? Weil es gibt kaum ein Thema, vielleicht abgesehen vom Impfen, das mit so vielen Mythen und Glaubenssätzen, die einfach nicht stimmen, behaftet ist, wie die Themen Flucht und Migration. Und deshalb möchte ich heute diese einmalige Gelegenheit nutzen, mit einer richtigen Expertin vom UNHCR, die noch dazu Wert legt, an die Fakten sich zu halten, diese Sätze, die wir alle zu Genüge kennen, zu besprechen. Starten wir doch damit, und Sie haben das Buch genannt, Die von Europa träumen. Das heißt, Europa ist ein Wunschtraum für viele Millionen. Das wird uns auch laufend suggeriert. Und einer der Sätze, die durchaus auch im politischen Narrativ vorkommen, ist, dass ja Millionen Menschen warten nur an den Grenzen von Europa, um uns förmlich zu überrennen. Was ist Ihr erster Gedanke dazu?
Europa ist tatsächlich ein Sehnsuchtsort für viele, das ist gar keine Frage. Aber wenn man in der Geschichte zurückgeht, haben die Europäer früher von Amerika geträumt. Und jetzt träumen viele von Europa. Trotzdem, wenn man sich anschaut, wie viele tatsächlich nach Europa gekommen sind in den letzten Jahren und wie viele Menschen insgesamt unterwegs sind, sei es als Flüchtlinge oder als Migranten, Arbeitsmigranten, dann ist das eine irre Diskrepanz. Also nach Europa kommen so um die 200.000, 250.000 Menschen pro Jahr, teils regulär, teils irregulär, teils als Flüchtlinge. Das ist bei einer Viertelmilliarde der reichsten Menschen der Welt ist das eigentlich nicht viel.
Müssen wir keine Angst haben.
Genau. Während es insgesamt Flüchtlinge und Migranten auf der Welt, wenn, also ich habe mir die Zahlen ein bisschen angeschaut, fast 400 Millionen gibt. Mhm. Also das ist wesentlich mehr, als es insgesamt europäische Bewohner gibt. Und wenn man sich anschaut, wo die migrieren, dann migrieren die meisten Leute irgendwie so, wenn sie flüchten ins Nachbarland, wenn sie migrieren, je nachdem, wo sie sind. Der Nahe Osten absorbiert sehr viele, was wir vergessen, die Golfstaaten. Natürlich sind auch die USA ein Sehnsuchtsort. Es gibt aber zum Beispiel auch, was man nicht weiß, eine starke innerafrikanische Migration. Alle fürchten, dass alle Afrikaner zu uns kommen werden. Das ist ein Vorurteil. Die meiste Migration spielt sich innerhalb von Afrika zum Beispiel ab.
Und die meisten Flüchtlinge überqueren eine internationale Grenze, wenn überhaupt, und migrieren dann auch in ihrem eigenen Land, wie wir das in Syrien massiv gesehen haben. Ich glaube, es passt jetzt sehr gut. Ich habe mir die Top 5 angeschaut, der Länder, die Flüchtlinge beherbergen und Schutzsuchende. Nummer 1 die Türkei mit 3,6 Millionen. Nummer 2, das glaube ich ist schon eher eine Überraschung für viele Europäer, Kolumbien mit 1,8 Millionen. Platz 3 und 4, da kommt jetzt das afrikanische Land, das die meisten Flüchtlinge beherbergt, Uganda und Pakistan, die natürlich aus ihren Nachbarländern einen großen Influx haben mit 1,5 Millionen circa und dann Deutschland, das ist auf Platz 5 bitte, das erste EU-Land, das kommt, das möchte ich nochmal betonen, mit 1,1 Millionen. Das ist schon mal einer der Mythen, dass Europa quasi überrannt wird. Auch wenn wir ein Sehnsuchtsort sein mögen, darf man doch nicht vergessen, dass bei aller Sehnsucht die meisten Menschen migrieren, weil sie keine Möglichkeit für ein Auskommen in ihrem eigenen Herkunftsland suchen und nicht nur aus Sehnsucht oder persönlichen Wünschen.
Das vielleicht kann man darf schön ich lernen, auch da. Dazu gleich anfügen, dass die Zahl der Flüchtlinge und Migranten in Europa auch extrem ungleich verteilt ist. Es gibt Länder, die sich da vollkommen abputzen. Es gibt auch Länder in Europa, das vergisst man, die haben ein Migrationsproblem der anderen Art, denen laufen die Leute davon. Mhm. Rumänien hat 3 Millionen Menschen verloren. Das größte Gastarbeitereinwanderungsprogramm in Europa hat, raten Sie mal, Polen, weil denen die Leute davon gelaufen sind. Die arbeiten um einen Spottlohn in Westeuropa. Zum Teil in Großbritannien, was sich jetzt nach dem Brexit auch langsam ändert. Und die holen sich dann, also das war vor dem Ukraine-Krieg, die zahlen Ukrainer und Weißrussen, aber auch Vietnamesen, um zu arbeiten.
Und auch Philippinen in Ungarn. Also ich habe gelernt, das hat mich auch überrascht, dass die Visegrad-Staaten, die ja maßgeblich dazu beitragen, dass der Narrativ auf der EU-Ebene eher ein schwieriger ist, auch Verfechter sind, dass man Schutzsuchende nicht europaweit aufteilt, was eine große Entlastung wäre für alle Küstenanrainerstaaten wie Griechenland und Italien, dass die ihrerseits aber arbeitsmigrationsrichtige Programme haben, wo durchaus auch aus Vietnam, aus von den Philippinen, also durchaus auch außereuropäische Menschen Arbeit finden.
Die Flüchtlingsverteilung, wenn ich das noch anmerken darf, ist so ein Schmerzthema auch innerhalb der Länder. Als die große Syrien-Krise war, hat Polen zum Beispiel gesagt, wir nehmen überhaupt niemanden, das kommt gar nicht in Frage. Da war ich damals noch bei UNHCR und da haben polnische Bürgermeister bei uns vorgesprochen und gesagt, wir könnten aber welche aufnehmen. Nur wenn der Staat nicht mitspielt, dann geht's nicht. Wir sehen das in Österreich, in den Bundesländern, wie unterschiedlich das verteilt wird. Das wird in Deutschland auch nicht anders sein. Und also diese Verteilung ist einfach wirklich, oder die Debatte um die Verteilung ist sehr oft etwas, was eher der Innenpolitik als der Problemlösung dient.
Und die auch sehr emotionsgeladen ist und auch oft wirklich also Feindbilder kreiert, die nicht richtig sind und die auch falsch sind und nicht notwendig wären. Da passt gut dazu. Ich glaube, es werden auch viele Ängste geschürt bei der Lokalbevölkerung mit den ganzen Themen. Einer der Annahmen ist ja, dass sehr viele Menschen nur kommen, dass sie Teil von unserem Sozialsystem werden. Und das ist ja auch eines der Probleme, soweit ich es verstehe, bei der Aufteilung innerhalb der Europäischen Union, dass die Standards, auf die Flüchtlinge in den EU-Ländern treffen, sehr unterschiedlich sind. Wie sehen Sie das? Warum ist das immer noch so? Und ist es überhaupt realistisch zu glauben, dass man vielleicht auf einen EU-Standard kommen könnte, was die Versorgung auch betrifft?
In den Ländern ist immer noch der Lebensstandard sehr unterschiedlich. So ist es zum Beispiel jetzt, dass Kroatien keine Arbeitskräfte aus Bosnien oder dem Kosovo oder Montenegro findet wie früher, weil denen die Gehälter in Kroatien zu hoch sind. Jetzt holt sich Kroatien Inder und Bangladeschis, während die Bosnier und die Kosovaren weiterwandern, zum Beispiel nach Deutschland oder nach Österreich. Es ist eine Frage des Lohngefälles. Und es ist nicht so, dass die Menschen in der sozialen Hängematte liegen wollen. Die wollen arbeiten. Sie gehen also nicht dem Sozialsystem nach, sie gehen den Löhnen nach. Was sie oft dabei nicht berechnen, ist, dass dort, wo die Löhne hoch sind, sind auch die Lebenshaltungskosten hoch. Aber natürlich will man lieber mehr verdienen als weniger. Ich habe in den letzten Jahren über 2000 Menschen interviewt, davon sicherlich 700 in Europa, die als Flüchtlinge oder irreguläre Migranten gekommen sind. Und bis auf 2-3 Fälle, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind, weil sie so herausgestochen sind, hat niemand gesagt, ich komme wegen des Sozialsystems. Alle haben gesagt, ich möchte arbeiten. Bitte, warum kann ich nicht arbeiten? Ich habe eine Qualifikation, ich habe meine Familie immer ernährt. Bitte lasst mich arbeiten. Ich will auch Steuern zahlen. Ich will nicht untätig herumsitzen. Also dieser Mythos von der Ausbeutung des Sozialsystems, der stimmt ganz einfach nicht.
Da haben wir einen ganz wichtigen Mythos, hoffentlich zumindest für diejenigen, die sich mit unserem Podcast auseinandersetzen, entzaubert. Was wirklich auch sehr gut in den Schicksalen dargestellt ist, dass viele Menschen sich nicht vorstellen können, wenn man als Schutzsuchende nach Europa kommt, dass man einfach nicht arbeiten darf, weil sie aus ihren Herkunftsländern natürlich gewöhnt sind. Der eine sagt, also das habe ich wirklich im Kopf behalten, ich habe 2 gesunde Hände, ich habe immer meine Familie ernährt und jetzt geht das nicht. Diese vielen Regularien, auf die man dann trifft, da gibt es eine riesige auch Unwissenheit derjenigen, die zu uns kommen, dass es dann leider so einfach nicht ist. Sehen Sie eine Tendenz, dass man mit dem Arbeiten das Ganze ein bisschen lockert? Ich meine, gerade die aktuelle Debatte, wir nehmen dieses Gespräch im Jänner 2023 auf, scheint ja gerade so, als ob sich da vielleicht ein bisschen was bewegt. Aber grundsätzlich, wenn man bedenkt, dass ein Asylverfahren 3 bis 5 Jahre dauern kann, wird schon Sinn machen, wenn man den Menschen auch eine Beschäftigung erlauben würde. Oder wie ist da Ihr Blick drauf?
Es würde absolut Sinn machen, wenn man die Menschen arbeiten lässt. Man lässt sie jetzt teilweise schon arbeiten. Das sind die Regelungen in den EU-Ländern ein bisschen unterschiedlich. Aber in vielen Ländern, zum Beispiel auch in Österreich, gibt es ganz starke Restriktionen. Wenn ich einen Asylwerber einstellen will, ich habe zum Beispiel einen qualifizierten Gärtner, sagen wir, und ich brauche einen, ich suche einen. Und nur wenn ich nachweisen kann, dass ich überall gesucht habe und ich habe keinen Österreicher gefunden, keinen Inländer, keinen legal aufhältigen Ausländer, erst dann, nach vielen Hürden, darf ich ihn als Gärtner einstellen. Und viele Berufsgruppen und Branchen sind überhaupt tabu für Asylwerber. Das heißt, auf der einen Seite schreit die Wirtschaft nach Arbeitskräften, und zwar von den Unqualifizierten bis zum qualifizierten Bereich. Auf der anderen Seite haben wir hier Leute, die sind gekommen, die haben mehr oder weniger gute Qualifikationen. Viele sagen auch, ich hätte sogar schon einen Arbeitgeber, der mich will.
Trotzdem klappt's
nicht. Kriegt die Papiere nicht. Und das ist so eine Diskrepanz, die kann man niemandem erklären.
Vielleicht sollten wir auch kurz darauf eingehen. Es wird ja auch oft, und es ist auch nicht immer ganz leicht auseinanderzuhalten, Sie haben angesprochen, dass viele, auch meine Großeltern, die vom Balkan migriert sind, haben auch alle Freunde sind nach Amerika weitergegangen. Meine Großeltern sind dann hier geblieben, weil meine Oma so krank war. Aber dieser Traum vom Migrieren hat ja fast immer, nicht ausschließlich, aber immer auch ein bisschen was mit der wirtschaftlichen Lage dann auch zu tun. Weil man heute sagt, naja, das sind ja keine Schutzsuchenden, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Wie kann man da einen Beitrag leisten, dass man auch ein bisschen ehrlich ist und sagt, dass sehr, sehr viele Menschen auch migrieren, natürlich aus Grund von politischer Verfolgung, natürlich von Krieg, aber Entschuldigung, in einem Land wie Syrien, wo wir jetzt 12 Jahre Krieg haben, ist klar, dass die wirtschaftliche Perspektive einfach für viele nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, auch das ist immer eine Triebfeder und zu sagen, naja, das sind die Wirtschaftsflüchtlinge, da brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern, ist eigentlich auch eine Missinterpretation der Fakten, oder?
Es ist auf jeden Fall eine Missinterpretation der Fakten, denn so einfach ist es nicht. Wer ist Flüchtling und wer ist Arbeitsmigrant? Allerdings gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Die Flüchtlingskonvention sagt, der Staat muss jeden aufnehmen, der verfolgt wird, aus ganz bestimmten Gründen, die festgelegt sind. Und da kann ich mir nicht aussuchen, kann der arbeiten, ist der blind, ist das jemand, der Qualifikationen hat, die ich nicht brauchen kann. Das ist sozusagen Blaulichtgesetzgebung. Da muss ich helfen, so wie die Rettung sich auch nicht aussuchen kann, wen sie von der Straße aufglaubt, der medizinische Nothilfe braucht. Bei den Arbeitsmigranten darf der Staat aussuchen und sagen, okay, ich brauche jetzt Leute, die diese oder jene Qualifikation haben. Und der Unterschied ist auch, wenn ich einen Migranten oder eine Migrantin zurückschicke, dann kann das persönlich ein tragisches ökonomisches Schicksal sein, aber es droht ihnen nicht Gefahr an Leib und Leben. Bei den Flüchtlingen ist es so, wenn man die zurückschickt, droht ihnen tatsächlich Gefahr.
Jetzt haben aber die meisten europäischen Länder nicht ein vergleichbares Gesetz für Arbeitsmigration, wie das zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder Kanada oder auch Australien haben. Das fehlt in der EU weitgehend. Und deshalb kommt es ja dann auch zu so einer Vermischung.
Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das ist es. Ein typisches Beispiel. Jetzt werden viele Inder aufgegriffen in Österreich und alle sagen, ja, was machen die Inder da? Tatsache ist, dass zum Beispiel, es gibt Websites, die habe ich mir angeschaut, tschechische Websites, wo Inder angeworben werden. Viele Inder arbeiten in der Landwirtschaft in Italien. Das heißt, der denkt sich, mein Cousin ist dort, jetzt gehe ich auch hin. Der weiß nicht, dass es in Österreich anders ist und dass in Österreich Inder, es gibt kein indisches Einwanderungsprogramm. Ja. Das heißt, der kommt, denkt sich, bis vor kurzem konnte man ja visafrei nach Serbien fliegen. Also er fliegt nach Belgrad, das ist der kürzeste Weg und dann fährt er nach Italien weiter oder nach Deutschland zu irgendeinem Verwandten oder Freund, der dort auch schon arbeitet und wird in, weil die Kontrollen relativ engmaschig sind in Österreich, gestoppt. Und dann sagen die, jetzt schicken wir dich sofort zurück.
Und dann sucht er Asyl an.
Und die einzige Möglichkeit, nicht sofort zurückgeschickt werden, ist der Asylantrag. Das heißt, wir stopfen in Europa zehntausende Menschen in ein Verfahren, das teuer ist, das aufwendig ist und das, in das die gar nicht hineingehören.
Und das für alle mühsam ist, letztendlich. Genau. Für die Länder, die es betrifft und noch viel mühsamer für die Menschen, die in diesem Prozess gezwungen werden, weil sie eigentlich nur auf der Suche nach Arbeit sind. Glauben Sie, dass das durchaus beabsichtigt ist politisch, dass Europa kein Arbeitseinwanderungsgesetz macht?
Es war ja, vielleicht ändert sich das jetzt aufgrund der, ich weiß nicht, der demografischen Veränderungen, weil die Babyboomer in Pension gehen und weil wir sehen, dass wir viele Wirtschaftszweige nicht betreiben können ohne Arbeitskräfte. Vielleicht ändert sich das jetzt, aber lange war es ja ein Tabu zu sagen, wir sind ein Einwanderungsland für die meisten
Davon
europäischen Staaten.
Davor haben wir uns gefürchtet, viele von uns, ja.
Obwohl sehr viele genau das sind. Obwohl sehr viele ihre Sozialsysteme, ihre Gastronomie, ihre Landwirtschaft nicht aufrechterhalten, Pflege sowieso nicht aufrechterhalten könnten ohne Einwanderer und Zuwanderer aus dem Ausland.
Also ist das durchaus ein bisschen ein Spezifikum im europäischen Denken, wenn man das so verallgemeinern will, dass man sich eher nicht als Einwanderungsland sehen will, weil die Furcht vor dem, was sein könnte, größer ist als der praktische Nutzen, von dem wir ja alle profitieren, wenn Leute hier arbeiten, ins System einzahlen. Das ist ja, Sie schreiben das ja auch expressis verbis in Ihrem Buch und das kann ich nur, sieht man ja auch, wenn man offenen Augen durch die Welt geht. Es gibt Wirtschaftszweige, die wären schlichtweg nicht existent ohne Wirtschaftszuwanderung. Das heißt, wir sollten das attraktiver machen und nicht schwieriger.
Genauso sehe ich das auch. Aber Europa muss sich an den Gedanken gewöhnen, Europa war über Jahrhunderte ein Auswanderungskontinent und jetzt plötzlich sind wir ein Einwanderungskontinent und Länder, die Kolonien hatten, wo schon Leute gekommen sind von Übersee und dort gelebt haben, die tun sich da vielleicht ein bisschen leichter.
Ja, sicher.
Als Österreich zum Beispiel kannte Einwanderung aus Osteuropa, aus Südeuropa und jetzt plötzlich gibt es auch Menschen aus ganz anderen Kontinenten und das ist eine vielleicht auch eine Lernfrage.
damit direkt im Zusammenhang steht eine Forderung, die mich immer irritiert irgendwie, weil ich mir so wenig darunter vorstellen kann, jetzt abgesehen vom Sprachvermögen, diese Forderung nach, man muss sich integrieren. Diese ganze Integrationsfrage, manchmal frage ich mich selbst, also wenn jetzt von mir einer verlangen würde, ich muss mich integrieren, die Sprache würde ich ja mal als wichtigen Faktor sehen, aber abseits davon, wie sehen Sie das?
Wir integrieren uns täglich in einem neuen Job. Wenn ich aus dem Kindergarten in die Volksschule komme, muss ich mich integrieren. Wenn ich habe eine Lehrveranstaltung über interkulturelle Kommunikation an der Uni und in der ersten Lehrveranstaltung des Semesters frage ich immer meine Studenten, wer kommt nicht aus Wien? Also egal, ob aus dem Ausland oder aus irgendeinem kleinen Dorf irgendwo.
Das sind wahrscheinlich sehr viele.
Und da sind sehr viele und dann habe ich gesagt, und ist was anders hier, habt ihr euch anpassen müssen? Und alle sagen ja und dann erzählen sie ihre Erlebnisse. Das ist nichts anderes als kulturelle Unterschiede überwinden, begreifen, wo die Spielregeln anders sich sind und sich anpassen. Das ist Kultur ist ja kein festgefügter Begriff, der ändert sich permanent.
Es ist ein dynamisches Konzept, das man auch bewusst wechseln kann. Also ich als Kulturanthropologin natürlich bin da bestens vertraut. Deshalb frage ich mich immer, wenn diese glühenden Debatten nach der Integration und diese Rufe nach der Integration, finde ich ja fast schon als Österreicherin abstoßend teilweise. Aber was heißt das? Und Sie haben das wunderbar wieder anhand von Polen gezeigt und man sieht es ja auch in anderen Staaten, die einerseits sehr viel das Heimatkundliche fördern im Ausland und das gar nicht mit geringem Geld und andererseits aber ganz hart fordern, dass jeder, der kommt, sich zu integrieren hat.
Genau, diese Rechtspopulisten in Europa, sagen wir in Österreich und in Deutschland, da kenne ich mich am besten aus, die zerfließen vor Rührung, wenn sie dann irgendwo in Lateinamerika oder in den USA ein Dorf entdecken, wo noch Deutsch geredet wird. Genau. Ach, die haben ihre Kultur erhalten, wie wunderbar. Aber umgekehrt kann es nicht funktionieren.
Nein.
Das verstehe ich nicht.
Ja, vor allem das Multikulturelle, zumindest in meiner Zeit, war das immer eine Bereicherung. Und etwas, das uns Freude gemacht hat und nichts, was uns abgestoßen hat. So zum Schluss, was auch noch sehr heftig diskutiert wird, und das ist auch etwas, was Sie wirklich drastisch darstellen, die ganzen Programme, die es gegeben hat, dass man den Meeresanrainerstaaten, vor allem Italien und Griechenland, also hilft, weil das natürlich die Anlandepunkte sind, wenn man die tödlichste Fluchtroute, glaube ich, der Welt in Anspruch nimmt. Das ist das Mittelmeer. Wir alle erinnern uns an das Bild von dem kleinen Buben, ich glaube, es war an einem türkischen Strand, wo alle Staatsoberhäupter gesagt haben, sowas wollen wir nicht mehr sehen. Ich meine es wirklich nicht zynisch und Care arbeitet ja massiv mit allen europäischen Regierungen und der Europäischen Union zusammen. Aber ich würde jetzt einmal sagen, es haben sich alle ganz gut gewöhnt an diese Bilder, weil tausende Menschen wirklich im Mittelmeer ums Leben kommen. Und das, was meistens dazu einfällt, ist, naja, da müssen wir halt den Schutz der Außengrenzen, und wir haben ja alle noch im Ohr die ganze Schengen-Debatte mit Bulgarien und Rumänien, da müssen wir halt den Schutz der Außengrenzen verstärken. Und Sie selber haben die Zahlen, ich glaube bis 2019, dass es jetzt über eine enorme Summe an Geld ist, die Frontex zur Verfügung gestellt wird. Aber der Effekt ist eigentlich nur, dass sich die Fluchtrouten immer mehr ändern, dass jetzt Leute über die Kanarischen Inseln nach Europa migrieren und dass es immer gefährlicher wird. Also ist das wirklich die Lösung, sich so abzuschotten? Kann das eine Lösung sein?
Es kann keine Lösung sein. Sie haben gesagt, die Route übers Mittelmeer ist die tödlichste Route der Welt. Warum? Weil sie schon tödlich ist, bevor die zum Mittelmeer kommen. Die sind schon unter Umständen in der Wüste verdurstet, verunglückt. Sie sind als Geisel genommen worden. Sie wurden als Sklaven gehalten. Und dann sind sie an der Grenze Europas. Wer soll dem sagen, jetzt kehre aber um?
Das ist die letzte Etappe nach einer mühevollen Reise, die oft 2 Jahre dauert, wie ich weiß.
Und die Ersparnis einer ganzen Familie unter Umständen kostet. Das heißt, ich bin auch dafür, dass die irreguläre Migration eingedämmt wird. Jeder, der vernünftig ist, ist für so etwas. Weil es unglaublich viel Leid und weil es unglaublich viel Leid und Menschenleben kostet. Aber das kann man nicht machen, indem man denen sagt, jetzt bist du in Europa wie ein Marathonläufer, der das Ziel schon sieht, sagt man, jetzt kehr aber bitte um, jetzt geht's nicht mehr weiter. Da muss man sich schon ein bisschen intelligentere Konzepte einfallen lassen. Zum einen reguläre Migrationsmöglichkeiten für die Arbeitsmigranten.
Damit ich ihr Leben riskiere.
So ist es, damit die, die wirklich um ihr Leben laufen, nicht
eingeschränkt werden dadurch, weil das sind ja deshalb so viele, weil wir kein Einwanderungsprogramm haben, richtig?
Genau so ist es. Und früher anfangen schauen, wenn aus einem Land sehr viele Leute weggehen, dann ist in diesem Land irgendwas nicht in Ordnung. Sei es, dass die Menschenrechtslage nicht stimmt, dann werden sie zu Flüchtlingen. Sei es, dass die Wirtschaftslage nicht stimmt, dann werden sie zu Arbeitsmigranten. Und da kann man sich doch auch überlegen, präventiv einmal was zu machen. Warum müssen afrikanische Länder zum Beispiel nur Rohstofflieferanten sein, von dem sie überhaupt nichts haben, statt die verarbeitende Industrie dort anzusiedeln, muss die immer aus asiatischen Ländern kommen. Das ist das eine, also zu schauen, wie ist es in den Herkunftsländern. Und das andere, was ich propagiere als Lösung, ist, dass man nicht träumt von irgendwelchen Asylzentren in Ruanda. Das könnte nur sozusagen ein europäisches Guantanamo werden hinter Stacheldraht, sondern dass man in den Ländern, wo die Leute ohnehin ankommen, in Griechenland, in Spanien, in Italien, sehen Sie im Moment, es gibt auch andere Ankunftsländer, dass man dort große Aufnahmezentren macht und dort schnelle Asylverfahren durchführt.
Das sind nicht 3 bis 5 Jahre, sondern
genau.
2, 3 Wochen.
Und dann schaut man sich an, ja, du bist Flüchtling oder mit großer Wahrscheinlichkeit Flüchtling, du kannst kommen. Und bei den anderen können wir sich doch auch anschauen, bist du qualifiziert? Da darf man ja ein bisschen picky sein, da darf man ja ein bisschen wählerisch sein. Und sagen, okay, du hast eine Qualifikation, die kann ich gut brauchen, wie wäre es, wenn wir dich dorthin oder dahin vermitteln? Und die, die keine Chance haben, würden dann innerhalb von Wochen bereits zu Hause wieder auf der Matte stehen. Was bedeutet, es hätte dann auch einen didaktischen Effekt, dann würden sich alle anderen überlegen, will ich wirklich auf irreguläre Weise die gesamte Ersparnis der Familie aufbrauchen, damit ich in 3 Wochen mit leeren Händen wieder da bin? Oder schaue ich mir reguläre Möglichkeiten an? Und das muss man auch immer dazu sagen, wer flüchten muss, der muss flüchten und für den muss Europa eine offene Tür haben.
Zumal ja Europa immer stolz drauf war und soweit ich weiß auch noch ist, dass es die Menschenrechte hochhält, dass bei uns das Menschenleben geachtet wird. Und ich denke mir sehr oft, ich war immer sehr kritisch, wenn ich vom Zweiten Weltkrieg gehört habe und dann habe ich gesagt, na was, habt ihr nichts gemacht? Wie habt ihr das nicht gewusst? Und jetzt denke ich mir, wir alle wissen, was da abgeht. Und sehr viele haben sich auch daran gewöhnt. Und das ist sicherlich kein gutes Rezept für Europa.
Aber Europa kann es ja. Wir sehen ja, die größte Flüchtlingsbewegung, die wir derzeit haben, ist die der Ukrainer. Und Europa hat die Türen geöffnet und nimmt diese Menschen auf und unterstützt sie. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht können. Es ist auch nicht so, dass es die Menschen nicht wollen, die Europäerinnen und Europäer. Man muss nur die Migrationsdebatte aus diesem politischen Kleingeldmachen herausholen und die Fakten diskutieren.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Möge es so sein, Frau Dr. Sunic, dass viele auf diesen wirklich wichtigen Rat hören. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit.
Ich mich auch.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.